und hatten, um uns terminlich passend mit den Texten rund um die Passionszeit und um Ostern auseinandersetzen zu können, das Kapitel 13 ausgelassen, uns jetzt bewusst eben am Ende nochmal angehängt. Und es geht darin um die sogenannte Endzeitrede von Jesus. Und die Hoffnung für alle titelt diesen Abschnitt mit diesem Text über die Zukunft der Welt. Das haben wir jetzt einfach mal in den Predigttitel übernommen. Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass die Überschriften der Abschnitte nicht zum eigentlichen Text gehören, sondern einfach eingefügt wurden, um eine bessere inhaltliche Gliederung zu haben. Und so ist es immer wichtig, einen Text eben nicht nur in dem Abschnitt zu betrachten, sondern immer auch ein bisschen im größeren Kontext zu lesen, was aber auch für alle anderen Dinge in der Bibel gilt. Ich habe bewusst ein fröhliches Bild ausgewählt, weil mir klar ist, dass das Thema Endzeit und Endzeitrede vielleicht auch ein angstbesetztes Thema sein kann. Da tun sich irgendwelche Bilder auf, da hat man schon so das ein oder andere gehört. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Thema geht und was das mit euch macht. Und mir hat das Bild so gut gefallen. Jesus, der seine Hand auf dem Einzelnen hat und damit irgendwie zum Ausdruck bringt, ich habe dich in meiner Hand und ich halte auch diese ganze Welt in meiner Hand. Und deswegen habe ich dieses Bild zum heutigen Thema gewählt. Das Gute an Predigtreihen ist, dass man sich nicht nur mit Lieblingsthemen beschäftigt, sondern eben auch die Texte sich vornimmt, die einfach dran sind und nicht nur die, die einem leicht fallen oder die so Steckenpferde sind. Und ich finde es ganz wichtig, weil ich einfach denke, wir müssen das ganze Wort lehren. Und dazu gehören eben auch solche Texte, auch wie die, um den es heute geht. Und ich möchte einsteigen mit einem ersten Punkt, das ist eigentlich eher ein persönlicher. Ich habe ihn mal übertitelt mit ehrlichen Herzensringen. Und ich möchte einsteigen mit einem Zitat von Dr. Johannes Hartl, der auf einem Blog-Eintrag das Folgende schreibt. An was denkt man, wenn man Begriffe wie Endzeit oder Apokalypse hört? Genau, an Sekten und abstruse Privatoffenbarungen. Doch die Tatsache, dass etwas von irgendjemand missbraucht oder übertrieben wird, entlässt niemand aus der Verantwortung, auf richtige Weise darüber zu sprechen, wenn es denn zur Lehre von Jesus gehört. Und das jedenfalls tut es zweifelsfrei. Tatsächlich muss es zum Nachdenken anregen, wie viel die neutestamentlichen Briefe darüber sprechen, wie viel Raum die Endzeitreden Jesu einnehmen, von der Offenbarung des Johannes und den alttestamentlichen Propheten noch einmal ganz zu schweigen. Wo Kirche sich weigert, diese Teile der Schrift ernst zu nehmen, ehrlichen Herzens um ihre Bedeutung zu ringen und dann mit klaren Worten zu verkündigen, braucht sie sich nicht über Wildwuchs wuchern, nicht über den Wildwuchs zu wundern, der sich ringsrum findet. Wo die Menschen in der Kirche keine Antworten auf existenzielle Fragen finden, werden sie sich die Antwort an anderer Stelle holen. Mir hat dieses Zitat irgendwie gut gefallen, weil ich finde, es bringt das Wesentliche auf den Punkt. Manchmal lassen wir Sachen gern so ein bisschen weg, weil sie schwierig scheinen oder weil, kann ganz viele Gründe haben. Aber wie wichtig, dass wir über das sprechen, was Jesus gesagt und gelehrt hat und was in der Bibel steht. So ehrlichen Herzens um diese Predigt ringen, so könnte ich meine Predigtvorbereitungen auch beschreiben. Ich habe schon so viel gehört und gelesen zu dem Thema. Ganz unterschiedliche Ansätze und Sichtweisen, auch von Auslegungen. Manches, was so das Klassische betrifft, was in evangelikalen Kreisen gelehrt wird, aber doch auch sehr Querdenkendes und andere Ansätze. Und ich muss sagen, dass ich finde, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen und dass es sich lohnt, das ein oder andere einfach mal zu reflektieren, was man denn so glaubt oder auch bisher geglaubt hat. Und ich möchte es einfach so machen, dass ich euch ehrlich in meine Überlegungen mit hineinnehme. Und ich halte mich an das, was einer Bibelschullehrer geprägt hat. Der hat gesagt, was ich euch weitergebe, lehre ich euch auf dem heutigen Stand meiner Erkenntnis. Das bedeutet, jeder weiß, unsere Sichtweise kann sich verändern. Jeder weiß, Erkenntnis ist einfach auch Stückwerk. Ja? Und dessen bin ich mir bewusst und dem schließe ich mich gerne an. Ja, so die sogenannte Endzeitrede ist eine eschatologische Rede. Die Eschatologie spricht von der Lehre von den letzten Dingen. Das ist ein theologischer Begriff, kommt von diesem griechischen Wort eschaton, eben das Letzte oder das Ende betreffend. Und jetzt wird ja zum Thema Endzeit unheimlich viel verfasst. Viele Menschen beschäftigen sich mit dem Thema, es wurden viele theologische Abhandlungen und kluge Bücher darüber geschrieben, viele Romane, Thriller und Science Fiction verfasst, nicht wenige davon wurden sogar verfilmt. Ich denke nur mal an diese finale Reihe, die so in den 80er, 90er Jahren, jeder hat es gekannt, jeder hat es gelesen, wobei ich dann sagen muss, dass ich festgestellt habe, dass die Vorstellungen von dem, was kommt, manchmal mehr durch die Filme geprägt war, als durch das, was eigentlich in der Bibel dazu steht. Und da ist schon eine kleine Gefahr, da denke ich, da sollten wir schon hinschauen, was sagt die Bibel denn eigentlich? Hab schon gesagt, vielleicht ist das Thema für den einen oder anderen auch angstbesetzt. Und ich muss zugeben, wenn man das ein oder andere so liest, kann es einem durchaus ein bisschen mulmig werden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das möchte ich ganz bewusst gleich an den Anfang stellen. Ich glaube an eine Eschatologie der Hoffnung. Das meint, ich wünsche mir, dass der Text, den wir heute und auch das nächste Mal lesen werden, keine Angst hervorbringt, sondern dass er einfach dazu beiträgt, sich wachsam mit den Ereignissen in der Welt auseinanderzusetzen und dabei zu erkennen, dass Gott einen Plan hat und dass er diese Welt und auch alles, was in dieser Welt geschieht, in seiner Hand hält und dass nichts außer seiner Kontrolle gerät. Und vielleicht sprechen die äußeren Umstände manchmal eine andere Sprache oder man hat so das Gefühl, das Böse nimmt doch irgendwie überhand. Ist Gott denn da noch in Kontrolle? Ja, das ist er. Er hat sie nicht aus der Hand gegeben und er wird am Ende triumphieren. Er wird alles vollenden und zu seinem geplanten und siegreichen Ende führen. Jesus wird wiederkommen. Wir haben es heute in den Liedern, hat sich's durchgezogen wie ein roter Faden. Nicht das Böse wird am Ende gewinnen, sondern Gott allein wird am Ende auf dem Thron sitzen. Es gibt nun unterschiedliche Interpretationsansätze so der endzeitlichen Texte und ich will euch ganz kurz zwei, drei verschiedene nennen. Das eine ist immer in Bezug auf endzeitliche Texte der Futurismus. Der geht davon aus, dass alles, was dort geschrieben steht, noch in der Zukunft liegt. Ja, sagt ja das Wort schon. Wir müssen aber bedenken, dass es ja damals, wie es gesprochen wurde, schon in der Zukunft der Jünger lag. Und wir davon ausgehen, dass auch heute alles noch in unserer Zukunft liegt. Also einfach ein Gedanke, den ihr im Hinterkopf behalten dürft. Also Futurismus, alles liegt in der Zukunft. Dann den Historizismus, der meint, es gibt nicht nur eine Erfüllung, sondern das wiederholt sich in verschiedenen Formen und zu unterschiedlichen Zeiten der Geschichte. Dann den Präterismus, der eigentlich sagt, es hat sich schon erfüllt. Und hier nochmal die Unterscheidung in den vollen Präterismus, der sagt eben, alles ist schon passiert. Und in den partiellen Präterismus, der sagt, ein Großteil ist schon passiert, aber es gibt auch Dinge, die stehen noch aus. Ich würde mich vorrangig dem anschließen, würde sagen, ich glaube, dass ein Teil der beschriebenen Dinge schon passiert ist oder auch gerade am Passieren ist, dass ein Teil der Dinge aber offensichtlich noch ausstehen, weil Jesus ist noch nicht wiedergekommen, darauf warten wir noch. Und dass die endzeitlichen Texte eben oft eine Mehrfachdimension besitzen, so dass es in ihnen einen zeitgeschichtlichen Aspekt gibt, aber auch einen Kirchen-, einen Welt- und einen heilsgeschichtlichen Ansatz haben. Ich mache es mal Beispiel am deutlich der Sendschreiben in der Offenbarung. Die werden ja an einzelne Gemeinden gerichtet. Das erste war, die wurden an real vorhandene Gemeinden in der Zeit gerichtet. Das ist das erste. Das zweite ist, sie haben aber auch eine Bedeutung für uns persönlich als Christen in der heutigen Zeit. Und ich glaube durchaus, dass sie auch einen kirchengeschichtlichen Ansatz haben, weil wenn man bestimmte Dinge zuordnet, man schon auch das ein oder andere erkennen kann, so über die Kirchengeschichte. Also einfach, dass ihr ein bisschen versteht, was für ein Gedanke mich da beschäftigt. Aber jetzt wollen wir mal einsteigen in den Text, Markus 13. Ich lese heute die Verse 1 bis 13. Als Jesus den Tempel verließ, zeigte einer seiner Jünger begeistert auf die Tempelbauten. Lehrer, sieh dir diese Steine und diese gewaltigen Bauwerke an. Jesus erwiderte, du bestaunst diese gewaltigen Bauten? Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Jesus saß am Abhang des Ölbergs und sah zum Tempel auf der anderen Seite des Tals hinüber. Nur Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas waren bei ihm. Sie baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird ankündigen, dass das Ende bevorsteht? Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin es, der Retter, auf den ihr wartet. Und so werden viele in die Irre geführt. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Aber lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Aber das ist erst der Anfang, sowie die Wehen bei der Geburt. Macht euch darauf gefasst, dass man euch vor die Gerichte zerren und in den Synagogen auspeitschen wird. Nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr von Machthabern und Königen verhört werden. Doch werdet ihr meine Botschaft bezeugen. Das muss so geschehen, denn alle Völker sollen die rettende Botschaft hören, bevor das Ende kommt. Wenn sie euch verhaften und vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht im Voraus darum, was ihr aussagen sollt. Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Heilige Geist wird durch euch sprechen. In dieser Zeit werden Geschwister einander dem Henker aufliefern und Väter ihre eigenen Kinder hinrichten lassen. Und auch Kinder werden gegen ihre Eltern vorgehen und sie in den Tod schicken. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt, aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Ich denke, dass die meisten diesen Text kennen und trotzdem, wenn man ihn liest und so auf einem wirken lässt, das hat schon eine Dimension, gell? Das muss man schon ehrlich zugeben. Es ist nur jetzt die Hälfte des Textes, es geht ja da noch weiter, über was passieren wird, ich sag mal, an kosmischen Veränderungen. Es geht nochmal, dass Jesus zur Wachsamkeit mahnt und dann eben auch endet in dem, dass er als Herrscher wiederkommen wird. Was man zu dem Text, den ich jetzt gelesen habe, wissen muss, ist, dass im vorangegangenen Kapitel, in Kapitel 23, Jesus ja den ganzen Tag im Tempel war und sich dort mit seinen Gegnern harte Auseinandersetzungen geliefert hat. Vielleicht könnt ihr euch noch an die ein oder andere Predigt erinnern. Und klar war, sie lehnen ihn als den Messias, also als den verheißenen Retter ab. Und dann kündigt Jesus quasi, und das ist jetzt halt hier in der Kapitelaufteilung, das ist ein bisschen auseinandergerissen, die Zerstörung des Tempels an. Und das war eigentlich was für die Jünger unvorstellbar war, dass dieser prachtvolle Tempel da, wo Gott war, dass der zerstört werden sollte. Das war außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Und man merkt, weil die Zeit ändert sich, es heißt dann, Jesus ist mittlerweile auf dem Ölberg, er hat einen Blick zum Tempelberg, also das war ja schon eine Strecke, das heißt, das kann nicht direkt danach gewesen sein, die müssen da hingelaufen sein. Und die Jünger beschäftigt diese Frage, sie lässt es nicht los, dass der Tempel zerstört werden könnte, das war für sie nicht denkbar. Und so nehmen sie zuerst mal Bezug auf das, was Jesus gesagt hat. Ja? Und wenn wir uns alle drei Evangelien anschauen, wo es die Endzeitrede gibt, dann finden wir insgesamt 4 Fragen, die gestellt werden, die man ein bisschen aufteilen könnte in je 2 Richtungen. Das eine ist eben die Frage, die sich auf die Zerstörung des Tempels bezieht, also wo gefragt wird, wann wird das geschehen? Da geht es jetzt nicht vorrangig um das Ende der Welt, sondern es geht um die Zerstörung des Tempels. Und dann aber eben die 2 anderen Fragen, die aufgegriffen werden. Und wann wird das Ende kommen, wo es dann auch um die Wiederkunft von Jesus geht. Also es sind 2 Dinge, die wir hier trennen müssen. Und mir gefällt die Formulierung in den Übertragungen nicht so gut, weil da immer vom Ende die Rede ist. Eigentlich müsste man es besser übersetzen mit der Vollendung des Zeitalters. Und ich finde, das hört sich auch ganz anders an. Wenn man vom Ende spricht, das hört sich irgendwie so dramatisch, willkürlich, es passiert halt irgendwas, hat irgendwie keiner im Griff. Wenn wir aber über eine Vollendung nachdenken oder wenn Gott über die Vollendung des Zeitalters spricht, das hat für mich eine Komponente von etwas, das vollendet wird, hat einen Anfang gehabt, es steckt ein größerer Plan dahinter, eine Absicht, es passiert nicht zufällig oder willkürlich. Und dann habe ich mal nachgeschaut, Synonyme für Vollendung sind, es geht etwas in Erfüllung oder sogar etwas wird gekrönt. Das ist ja auch spannend, fand ich ein sehr interessanter Aspekt. Dann ist es interessant zu betrachten, wenn wir uns die Dinge anschauen, die Jesus genannt hat als Zeichen. Ja, wir haben ja jetzt nur einen Teil der Dinge gelesen. Dann gibt es zwei Aspekte, die ich interessant finde. Das eine, dass sich in den Jahren so 32 bis 70 nach Christus viele dieser Dinge exakt erfüllt haben. Ich werde es euch gleich belegen noch und sagen. Und dennoch spüren wir in all dem, dass es da noch eine Dimension gibt, die sich nicht nur auf schon das Geschehene passiert, fokussiert, sondern eben auch eine Dimension öffnet, die etwas auch mit uns, vielleicht unserer Zeit, auch zu tun hat und noch weit darüber hinaus reicht. Und ich möchte es einfach mal so ein bisschen anschauen. Da ist ja als erstes die Warnung vor falschen Rettern, vor Menschen, die aufstehen werden und sagen, hier, ich bin der verhießene Retter. Interessant ist, dass ich eine Aufzählung gefunden habe, wo nachweislich belegt ist, wie in den nächsten 60 Jahren wirklich verschiedene Leute aufgestanden sind, die behauptet haben, dass sie der Messias sind. Ja, also dass es eine tatsächliche Erfüllung gab. Aber auch das könnte man fortsetzen. Das war nicht nur beschränkt auf die Zeit danach, sondern bis weit darüber hinaus. Dann spricht Jesus ja von Kriegen oder von Unruhen. Er spricht von der Zerstörung des Tempels. Und interessant ist, in der Zeit, als Jesus das sagt, war ja dieses Pax Romana, dieses 200-jährige innerrömische Friedensreich. Es war gerade eine Zeit, in der es zwar Unruhen gab, aber jetzt keine großen Kriege. Und Jesus spricht es quasi zu den Jüngern und sagt, aber wenn das so kommen wird, dann seid nicht besorgt. Und dann ist es sehr interessant, dass ja 66 bis 73 nach Christus 200.000 römische Soldaten unter General Titus nach Jerusalem einmarschieren, es belagern und es dann 70 nach wirklich zu der Zerstörung des Tempels kommt, so wie Jesus es vorausgesagt hat. Und es gab über 1 Million Tote, über 100.000 Kriegsgefangene. Interessant ist auch, dass viele der messianischen Juden in die Berge geflohen sind. Das ist ja auch, wenn man den Text weiterliest, dann geht es da um Flucht und Fliehen in die Berge. Dass genau das auch festgehalten ist, dass das passiert ist. Wir lesen von Hungersnot. Interessant ist, wenn wir Apostelgeschichte 11 lesen, da sagt ja Agabus eine große Hungersnot voraus, die dann ja auch tatsächlich eintrifft. Also auch das finden wir direkt in den, ich sage jetzt mal grob, den nächsten 100 Jahren. Und dann kommt es zu massiven Christenverfolgungen, auch damals schon. Unter Claudius 41 bis 54 und der Nero, das ist glaube ich das bekannteste, der wirklich fürchterliche Dinge getan hat, unter Domitian und auch unter Trajan. Und ich finde es spannend zu sehen, es hat sich wirklich erfüllt, was Jesus vorausgesagt hat, weil in Vers 30 ja auch steht, dass das, was passiert, in dieser Generation passieren wird. Und ich habe mich immer gefragt, aber wie kann denn das sein, wenn das noch in der Zukunft liegt, dass Jesus gesagt hat, das wird innerhalb dieser Generation passieren. Und da finde ich es einfach spannend, diese Mehrfachdimension. Auf der einen Seite, da waren die Dinge, die sich erfüllt haben, aber es gibt noch eine Dimension, die darüber hinaus reicht. Und ich finde, auch das kann wahrscheinlich jeder von uns nachspüren, das hat auch etwas mit uns und mit der Zukunft zu tun. Ja, interessant ist zusätzlich, dass die Auswirkungen der Reiter in der Offenbarung, wir haben ja gerade diese Offenbarungskleingruppe, ist übrigens sehr spannend, wenn man sie in der Auswirkung neben die Endzeitreden Jesu legt, die Dinge, die passieren, fast identisch sind, wie das, was Jesus in der Endzeitrede sagt. Also wenn ihr Offenbarung 6 lest, dann findet ihr fast alles das auch noch einmal. Ich denke, wenn wir darüber nachdenken, was hat es heute mit uns zu tun, dann merken wir, ja, Kriege bekommen wir mit, Unruhen, Bürgerkriege, Menschen sind auf der Flucht, sie fliehen. Allein wenn ich daran denke, dass im letzten Jahrhundert die zwei Weltkriege stattgefunden haben, muss man sagen, da spürt man etwas davon. Erdbeben, wir kriegen vieles mit. Natürlich kann man jetzt sagen, wir sind medial besser vernetzt und dadurch bekommen wir auch mehr mit. Das ist schon auch richtig. Und trotzdem, wenn wir uns so Statistiken ansehen, dann sehen wir, dass es da schon auch eine Zunahme gibt. Besonders verbunden sind wir ja mit Haiti und haben das dadurch natürlich ja auch alles nochmal vielleicht intensiver auch miterlebt. Hungersnöte, ich habe extra nochmal nachgelesen, man spricht davon, dass das letzte Jahrhundert das Jahrhundert der Hungersnöte war. Nicht, dass es Hungersnöte nicht auch schon immer gegeben hat, aber dass es doch so nochmal eine Sammlung ist, wo das einfach nochmal stärker auftritt, hat sicher auch viele Gründe, will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es ist schon spannend zu beobachten. Und auch was die Christenverfolgung betrifft, nur weil wir in Deutschland nicht betroffen sind, ihr wisst es, sieht es weltweit ganz anders aus. Ich habe mir gerade noch mal in Vorbereitung den neuesten Open Door Weltverfolgungsindex angeschaut und habe gesehen, also das ist ja Wahnsinn, auf wie viel Teilen der Welt Christen verfolgt werden. Schwächer oder stärker, aber zunehmend eher stärker. Und dass man auch da sagen kann, wir sehen da eigentlich eher eine Zunahme auch. Und das ist einfach spannend für mich zu beobachten. Aber, und das ist das Schöne, trotz all den weltweiten Herausforderungen, das Reich Gottes in dieser Welt wächst. Egal, oder ich habe es das letzte Woche, glaube ich, in der Predigt gesagt, sogar da, wo wir denken, der Druck ist am höchsten, da kostet der Glaube am meisten, da wachsen Gemeinden, da findest du Erweckung noch und nöcher. Und es ist ja schon spannend, dass das so ist, dass das zunimmt, wenn der Druck wächst und dass wir, wenn es uns gut geht, wir doch sehr bequem werden und das auch so ein bisschen von uns wegschieben, dass das weltweit vielleicht eben auch ganz anders aussieht. Um was geht's mir heute? Was möchte ich euch mitgeben? Ich bin der Überzeugung, dass wir, was die Endzeit angeht, und das ist ja jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, nicht alles im Detail wissen müssen, sondern dass wir das wissen dürfen, was in der Bibel steht, und dass wir das andere getrost Gott überlassen dürfen. Dass Jesus uns aber ermahnt, wachsam und aufmerksam zu sein und aber zu einem inneren Frieden und einer inneren Gelassenheit kommen können über dem, dass eben alles in Gottes Hand liegt und dass er mit dieser Welt zu seinem geplanten Ziel kommen wird. Und ich habe ein schönes Zitat gefunden, da heißt, er ist das Kind in der Krippe, er ist der Freund der Sünder und der Gekreuzigte. Doch er ist eben auch der Auferstandene, der in Herrlichkeit wiederkommende König, der Gerechtigkeit stiftende Richter und kompetente Vollender all dessen, was er begonnen hat. Und das finde ich eine unheimlich schöne Aussage. Das Evangelium von Jesus ist eine Hoffnungsbotschaft. Menschen, die an Jesus glauben, werden gerettet und bekommen ewiges Leben. Wir haben es gelesen auch, dass auch eine Aussage ist, dass alle Völker die rettende Botschaft gehört haben müssen, bevor Jesus wiederkommen wird. Und wir kennen ja die Organisation We Wycliffe, die sich dafür einsetzen, dass das Evangelium an Orte kommt, wo es bisher eben auch noch nicht verkündigt wurde. Ich möchte uns keine Angst machen, sondern ich möchte uns ermutigen, diese Texte zu lesen, sie ernst zu nehmen, sie zu bewegen, vielleicht auch darum zu ringen, was sie bedeuten. Ich möchte uns Mut machen, aufmerksam und wachsam zu sein und gleichzeitig aber zu erleben, dass deine Sicherheit ist, dass Gott alles in seiner Hand hält und dass ihm nichts außer Kontrolle gerät und dass das für unser persönliches Leben gilt und dass das auch für die Geschehnisse in dieser Welt gilt. Und wenn wir das Kapitel 13 so lesen, dann kommen mir neben all den Gedanken um die Zukunft und Vollendung auch ein paar sehr praktische Hinweise für unser Leben und auch den Umgang mit dem Thema. Und die so würde ich gern heute Morgen auch abschließen. Wir sollen wachsam sein, kommt mehrfach in dem Text vor. Was bedeutet es? Wachsam heißt mit aufmerksamen Sinnen beobachten und verfolgen. Wir sind aufgefordert, mit einem wachen Auge das Weltgeschehen zu betrachten, ohne sich schnell zu irgendwelchen wilden Spekulationen hinreißen zu lassen. Wenn ihr wüsstet, was ich schon alles gehört habe, das ist wirklich wild teilweise. Und wenn wir ganz nüchtern hinschauen, dann sehen wir, dass es 3/4 von dem sich gar nicht so entwickelt hat. So denke ich, dass eine gewisse Nüchternheit auch mit dem Thema uns allen gut steht. Es ist wichtig zu lesen, anzuschauen, wachsam zu sein, aber auch nüchtern zu sein. Zudem sagt Jesus, dass er allein den Zeitpunkt kennt, also dass Gott allein den Zeitpunkt kennt. Und so sind sowieso alle Berechnungen und alles total unsinnig, ja, weil Jesus ganz klar sagt, nur Gott weiß, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Was zählt, ist, dass wir unseren Auftrag in dieser Welt leben, dass wir Gottes Auftrag in dieser Welt leben. Wer das letzte Mal nicht da war, kann die Predigt nachhören, was dieser Auftrag denn beinhaltet. Wachsam sein. Das Zweite ist, wir sollen uns nicht verführen lassen. Ich glaube, dass nicht verführen lassen in dem Zusammenhang bedeutet, nicht abzuweichen von Jesus. Nah an ihm zu bleiben, nah mit ihm zu bleiben. Jesus sagt über sich, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt als durch ihn. Bedeutet, es gibt keinen Ersatzweg, es gibt auch keinen Parallelweg, es gibt nur den einen Weg und das ist Jesus. Und da aufzupassen, nicht uns verführen zu lassen, auf den falschen Weg zu kommen, das beinhaltet für mich auch dieses Kapitel. Und dann heißt es, wir sollen uns nicht sorgen und uns nicht erschrecken lassen. Das ist doch spannend, gell? Da heißt, wenn ihr das und das hört, erschreckt nicht. Warum sagt Jesus das? Weil er uns kennt, weil er weiß, dass wir leicht erschrocken sind, dass Dinge uns Angst machen oder dass sie uns sorgen. Und er sagt es so oft, dass wir uns nicht sorgen sollen, dass wir uns nicht erschrecken lassen müssen, weil auch da Gott in Kontrolle ist. Ich finde diese Stelle auch so interessant, wo es heißt, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt, wenn es drauf ankommt, weil der Heilige Geist in euch ist und er euch zur rechten Zeit das rechte Wort geben wird. Das gilt sicher nicht nur in dem Kontext, sondern ganz prinzipiell. Aber wie schön, dass gerade auch da, wo es vielleicht herausfordernd ist, wo Dinge sind, die man sich nicht wünschen würde, dass der Heilige Geist uns nicht verlässt, sondern dass er bei uns ist und uns gerade dort befähigt, wo wir es ganz besonders brauchen. Über 365 Mal spricht die Bibel davon, dass wir als Menschen, die wir an Jesus glauben, uns nicht fürchten sollen. Scheinbar haben wir das dringend nötig zu hören. Wir sollen uns nicht fürchten. 365 Mal, ihr wisst es, reicht einmal für jeden Tag im Jahr und dann könnt ihr wieder von vorne anfangen. So, Jesus fordert uns auf, uns keine Sorgen zu machen. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus in unserem Herzen einen Frieden schaffen kann, der uns zu einer inneren Sicherheit führt, die ungeachtet auch herausfordernder Umstände oder Ereignisse ist. Einen übernatürlichen Frieden, der höher ist als unser Denken und Verstehen. Einen Frieden, der höher ist als alle Ängste und Sorgen. Und das eben, weil der Heilige Geist in uns lebt, er uns in diesem sicher und fest machen kann. Ich möchte, dass ihr mitnehmt von heute Morgen, dass über allem, was wir wissen und verstehen, vielleicht auch meinen zu verstehen oder eben auch manchmal nicht verstehen, die Wahrheit steht, dass Gott diese Welt in seiner Hand hält, dass er einen Plan hat und dass er das, was er angefangen hat, zur Vollendung führen wird. Und dass das bedeutet, dass Jesus wiederkommen wird in großer Kraft und in Herrlichkeit. Und lasst uns doch gemeinsam dieses Bekenntnis nochmal singen, das ist mein König. Da geht es textlich drum, um diesen König der Herrlichkeit, der sein Reich in Macht und in Ewigkeit baut und der uns zuspricht, dass wir uns nicht fürchten müssen, wenn wir nah bei ihm bleiben. Und dazu möchte ich uns ermutigen, so dieses Lied zu singen als eine Antwort auf die Predigt in diesem Bewusstsein, ja, Jesus ist für uns, er ist bei uns und er wird mit dieser Welt zu seinem geplanten Ende kommen. Amen.